Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch erkunden wir heute mit Stefan Dehler einen berühmten Heimatroman als szenische Entdeckung. Zusammen mit Christoph Huber vom Theaterteam Stille Hunde inszeniert Stefan Dehler die Geierwalli mit dem Ensemble des Moringer Bürgertheater Interkulturell. Eine Abenteuergeschichte mit viel Dramatik, großen Gefühlen und einer couragierten Heldin.
Stefan, du und Christoph, ihr habt euch ja schon mal mit einem eher heimatlichen Stoff mit viel Alpenpanorama beschäftigt und eine Aufführung mit eurem interkulturellen Theaterteam in Szene gesetzt. Jetzt mit der Geierwalli ist das quasi die Fortsetzung vom Weißen Rüssel.
Ja, der Gedanke ist natürlich naheliegend, dass wir irgendwie an Himmelblau anknüpfen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass uns eigentlich hier der Kern der Geschichte interessiert und weniger alpenländische Folklore. Wir konzentrieren uns auf die Geschichte dieser jungen Frau, die halt doch irgendwie eigenständig und was Besonderes ist und ihren Weg verfolgt, auch gegen alle Widerstände. Ja, gegen die traditionelle Frauenrolle aufbegehrt. Sie möchte einfach nicht das machen, was der Vater will. Sie möchte eigentlich nicht das machen, was das Dorf will.
Wobei das Dorf nie wirklich gegen sie ist. Auch wenn da ab und zu das Stichwort Hexe fällt. Es gibt natürlich die eine oder andere Stimme, die sagt, naja.
Das Dorf ist nicht gegen sie, weil sie natürlich auch die Heldin des Tals ist durch ihre aufsehenerregende Tat, natürlich vom Vater gezwungen worden, diesen jungen Lämmergeier aus dem Nest zu holen. Etwas, von dem gesagt wird, dass es die jungen Männer alle verweigert haben, weil es ihnen zu gefährlich schien.
Wo man auf die Idee kommen könnte, der Vater hätte sich vermutlich lieber einen Sohn gewünscht, nur hat er leider diese Tochter, also musste irgendwie ein paar männliche Attribute aufgedrückt bekommen. Ansonsten kriegt sie regelmäßig Prügel.
Das bringt die Sache auf den Punkt, ja. Sie bekommt Erziehung, die eher männlich konnotiert ist. Genau. Sie ist der Sohn, den der Vater nie hatte. Er weist ihr dann schon auch weibliche Rollen zu. Also auch die Unterwerfung wird von ihr schon auch irgendwie eingefordert. Und zwar eine andere Art von Unterwerfung, als die er einem Sohn abgetrotzt hätte.
Er sorgt für den passenden Heiratskandidaten. Ein ähnlicher Typ ist von brutalem Zeitgenossen. Autoritär, genau. Machtgeil.
Genau, das kommt dazu, dass der unangenehme Eigenschaften hat, dass der eine unangenehme Erscheinung ist, ein ganz unsympathischer Mann.
Und sie ganz klar sagt, nee, Alter, mit dir nicht.
Genau, den möchte ich nicht haben, weil sie hat ja im Grunde genommen ihre Entscheidung schon getroffen. Sie folgt ja ihrem Herzen und das Herz führt sie ja zum sogenannten Bären-Josef, also zum Josef Hagenbach, der halt auch eine spektakuläre Tat gemacht hat.
Ein Heldenpaar im Zentrum,
genau, die beide irgendwas mit Tieren zu tun hatten irgendwie. Sie möchte halt diesen Kandidaten, den der Vater ausgesucht hat, nicht. Der Vater hat den auch ausgesucht, weil da Geld zu Geld kommen soll. Deswegen kann der drüber weggucken, dass der charakterlich eher defizitär ist, dieser Mann.
Sie verlässt dann ihr heimeliges Daheim.
Es muss erst zum Eklat kommen. Also ganz grundlos passiert es nicht. Als sie sich weigert, diesen Kandidaten des Vaters zu akzeptieren, wird sie erstmal zur Strafe auf die Hochalm geschickt. Dort in der Einsamkeit soll sie sich besinnen und sie kehrt dann spät im Jahr zurück und stellt dann fest, dass dieser Heiratskandidat so etwas wie, ja, der Sohn ihres Vaters geworden ist, das Gesinde quält und da reißt ihr die Hutschnur und sie
zündet dem Papi die Scheune an und verprügelt diesen Vincent so, dass er erstmal ruhig ist und schnürt dann ihr Bündel, hat dann ein paar Wanderstationen, kommt dann wieder rein, als der Vater stirbt und stellt fest, dass der von ihr so Angebetete da scheinbar schon jemand gefunden hat, schmiedet noch finstere Mordpläne, besinnt sich dann ihrer ja doch stärkeren Gefühle und alles endet gut. Eine ziemlich abenteuerliche Mischung an Stationen, auch an Zumutungen, die eine Frau stemmt, ohne jetzt immer die großen Sympathien
zu genießen.
Genau, sie trifft da schon auf Unverständnis. Nimmt sie nicht den unsympathischen, reichen Kerl, kann sie doch so zumindest einen anderen nehmen. Auch das Zündeln kommt im Dorf nicht so richtig gut an. Und man sagt, naja, die ist doch irgendwie unberechenbar, die hat doch nicht alle Tassen im Schrank, die ist doch grenzwertig.
Es wird ja beschrieben als szenisches Projekt und eingebunden sind vier Moritaten-Erzählerinnen, die eigentlich immer schon die nächste Station ankündigen, so ein paar Anmerkungen geben und dann gibt es wieder eine Spielszene. Das erlaubt vermutlich auch Rollenwechsel, weil über die Stationen hin kann immer mal wer anders die Walli spielt. Und es gibt auch eine Dorfgemeinschaft, wo immer so die Stimmungen raunen, was wirklich passiert ist, was nur ein Gerücht ist. Das ergibt eine abenteuerliche Mischung.
Ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass wir mit diesem doch eben sehr großen Ensemble die Möglichkeit haben, genau solche Dinge zu machen. Es ist tatsächlich so, die Walburga Strömminger wird also von Szene zu Szene immer von einer anderen Schauspielerin gemacht. Es ist sozusagen immer eine völlig neue Figur. Das ermöglicht uns natürlich die unterschiedlichen Eigenschaften, Haltungen, Ansichten, Emotionen der Walburga Strömminger zu zeigen. Das ist nicht so, dass ich das jedes Mal extrem stark von der vorangegangenen Szene abhebt, aber es ist tatsächlich so, auf dieser Ensemble-Ebene ist es so, die Rolle wird durchgereicht, jede darf mal eine Szene spielen.
Und gibt der Figur eine andere Farbe.
Gibt der Figur eine andere Farbe, genau. Und nur sehr wenige Figuren, also vor allem die Männer, bleiben gleich. Also da kann der Zuschauer sich dran festhalten. Also der Bären Josef ist immer derselbe Darsteller und der Papa Strömminger ist es auch immer und der Pfarrer bleibt der Pfarrer und solche Dinge. Genau, bei den Frauen gibt es das große Durchwechseln und ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten, sozusagen Rollen zu wechseln, etwas anderes zu sein. Man ist dann vielleicht in der einen Szene eine reiche Bäuerin, in der nächsten Szene ist man eine Magd.
Dass man so ein bisschen sich auch in diese dörfliche Gesellschaft hineinversetzt.
Genau.
Denn also, das ist ja vermutlich für verschiedene Darstellerinnen auch erstmal was vielleicht nicht Vertrautes, gerade in diesem alpenländischen Kolorit.
Genau, also das versuchen wir sogar eher zu dämpfen. Also wir haben dann eben auch bei den Kostümen darauf geachtet, dass die ja so eine soziale Verortung irgendwie möglich machen, aber eben keine alpenländische Folklore wiedergeben, also keine Tracht. Oder. Also man könnte daran erinnert sein, aber es ist nicht so eindeutig. Von daher geht der Sache so ein bisschen so dieser populäre, dekorative Charakter dann auch wieder ab. Also da wollen wir dann doch eher die Geschichte erzählen. Und genau wie du sagst, ist es halt so, dass diese ganze Geschichte als Geschichte eines Dorfes, als Geschichte einer Schauspieltruppe erzählt werden soll. Eine Schauspieltruppe erzählt die Geschichte eines Dorfes und die Heldin ist halt diese Walburga Strömminger in dieser Erzählung. So erklärt sich auch der Wechsel der Moderationen. Das heißt, es ist so eine kollegiale Stabübergabe und jetzt macht jemand anderes sozusagen die Ankündigung der nächsten Szene, die Vorbereitung dieser
Was
Szene.
Was da angeblich passiert ist und jetzt gucken wir mal, wie wir das umsetzen, wie wir dem eine Form geben, eine Gestalt, was wir da vermitteln wollen.
Genau, wollen es sozusagen aus dem chorischen Agieren raus erzählen.
Ja, es gibt ja auch das klassische Bild des Chores, die Dorfgemeinschaft, wo dann so alles, was an Gerüchten und Tuscheleien so unterwegs ist, jetzt mal so richtig gemeinschaftlich rausbesaunt wird. Ne?
Genau, und es gibt auch Kommentare in Form von Liedern, die dann ein bestimmtes Gefühl nochmal so auf den Punkt bringen. Eine sentimentale Idee, irgendwie etwas Aufmunterndes, irgendwie ja eine volkstümliche Redewendung oder so etwas. Und man sagt, das könnte man jetzt so als Kommentar einer Bevölkerung zum Geschehen
sich
interpretieren.
Zu fragen, stimmt das so oder ist das nur, weil das Gerücht jetzt von A bis Y gewandert ist und letztendlich eine ganz andere Geschichte bei rumkommt, als das, was wirklich passiert ist?
Genau, zumal ja tatsächlich die Walburga Strömminger wirklich nur schwer greifbar und verständlich ist. Die entzieht sich ja so ein bisschen dieser Küchenpsychologisierung. Es ist schon eine ungewöhnliche. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist sozusagen Heimatroman-Klischee, also es muss sozusagen irgendwie spektakulär und extrem sein und besondere Eigenschaften haben, eine Geschichte erzählen, die halt irgendwie den Leser, die Leserin halt irgendwie mitreißt und muss es halt irgendwie ungewöhnlich sein und sie muss irgendwie extrem starke Gefühle haben und sowas. Aber man kann es auch positiv werten und kann sagen, naja, es ist schon auch ein bisschen so ein Lob auf die Individualität. Zeit.
Ja, und eine junge Frau, die sich den Lebensumständen, innerhalb derer sie ja fast kaserniert ist, verweigert und sagt, nee, so will ich nicht leben, so bin ich nicht und ich will mein eigenes Ding machen.
Genau, und dafür ist sie tatsächlich durch ihre, und man muss das schon so sagen, schreckliche Erziehung auch gut vorbereitet. Sie ist schon ja, gut konditioniert. Die ist schon darauf vorbereitet, Dinge auszuhalten. Also das fängt schon damit an, dass sie auch eigentlich gegen die eigene Angst ankämpfend arghalsige Aktion macht, sich von dem Vater da die Felswand abseilen zu lassen, um da eben dieses Lämmergeier-Junge zu holen. Also die Lämmergeier wurden dann sehr so als Schädlinge angesehen. Das heißt, um des Herdenschutzes willen hat man diese Vögel dann irgendwie versucht, aus dem Tal zu entfernen. Das macht sie halt und dann setzt sie noch eins drauf. Also sie sagt, sie hat dem Vater gehorcht, widerwillig und dann natürlich ihre eigene Angst auch überwunden. Und sie macht das Beste draus, indem sie nämlich dieses Junge dann behält. An diesem Tier lebt sie viele Bedürfnisse aus. Dem Tier gegenüber kann sie fürsorglich sein, kann sie offen sein, kann sie zärtlich sein. Dem Tier kann sie Intimitäten anvertrauen, die sie sonst nie irgendjemand sagen kann. Und so hat sozusagen dieses wilde, krasse Abenteuer, irgendwie das, was sie so auf so eine fatale Weise berühmt gemacht hat im Tal, hat dann wirklich was Positives für sie. Und damit triumphiert sie auch über diesen schrecklichen, destruktiven Vater.
Sie verweigert sich dem Rollenbild als fügsame Frau. Aber alles, was an Gefühlen, Bedürfnissen da ist, an Leidenschaften, an Sehnsüchten, das trägt sie zwar nicht nach außen, aber das lebt sie trotzdem für sich.
Sie darf irgendwie sozusagen ihre Gefühle nicht ausleben. Sie darf nicht eine der anderen Frauen sein. Sie darf nicht kokett sein. Sie darf nicht albern sein. Sie darf nicht verliebt sein. Sie muss irgendwie immer kontrolliert und beherrscht sein. Wenn sie das nicht ist, dann darf sie allenfalls Gefühlen freien Lauf lassen, die man eher als traditionell männlich bezeichnen würde. Ne? Also der große Zorn, die Wut, die darf sich äußern, sie darf zur Axt greifen, sie darf dem ungeliebten Bräutigam den Schädel hauen. Das ist zwar nicht erwünscht, aber es schafft ihr Respekt. Ja, also zumindest auch in den Augen des Vaters. Macht sie natürlich aber in den Augen aller anderen Dorfbewohner zu einem Monster, weil sie sagt, sie ist völlig unweiblich.
Aber eine, für die Zeit, in der der Roman geschrieben ist, eine sehr untypische Frauenfigur. Sehr gegenwärtig, genau. Jetzt in der Überzeichnung.
Ja, es ist eher sozusagen untypisch, wenn man die Kunst- und Literaturebene, also sozusagen so bürgerliche Narrative irgendwie betrachtet. Ich denke mal, die soziale Wirklichkeit wird eine ganze Menge solcher tougher, straighter, geradliniger und auch kalter, männlicher Frauen hervorgebracht haben. Das liegt tatsächlich einfach auch an den ganz konkreten sozialen Verhältnissen und der ganz klaren Aufteilung von Machtsphären. Also da gucken wir heute, glaube ich, mit ein bisschen deformiertem, also durch bürgerliche, großbürgerliche Kultur, bildungsbürgerliche Kultur deformierten Blick drauf. Ich glaube, interessanter wird es dann, wenn diese Frau tatsächlich auch insofern eigenständig wird, als sie das große, große Vermögen ihres Vaters erbt. Und sie ist die Alleinerbin. Das heißt, sie hat wirklich Gestaltungsräume. Das heißt, sie könnte jetzt zum Beispiel ihr Jugendideal aufgeben, ein anderes Leben führen. Und sie bleibt aber, weil sie das wahrscheinlich in ihrer Jugend dann nicht ausleben konnte, sie bleibt aber diesem Gefühl, bleibt sie. Sie bleibt da verhaftet, irgendwie in dieser Idee, dieser ideale Mann ist ihr bestimmt. Also so ein ganz merkwürdiges, romantisches Gefühl. Jetzt kann man sagen, das ist sicherlich eine Erfindung der Autorin auch, die da einfach so romantischen Mustern folgt und sagt, da ist sowas wie eine Seelenverwandtschaft und die müssen einfach zusammenkommen, koste es, was es wolle.
Was ja auch in 3 oder 4 Verfilmungen gab es mittlerweile, die letzte, glaube ich, von 2005, immer so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt wird. Ne?
Genau.
Der romantische Heimatroman.
Der romantische Heimatroman, genau. Es gibt diese Idee von Schicksalshaftigkeit, von Liebe, die auch gegen alle Widerstände irgendwie realisiert werden muss oder die Beteiligten werden umkommen. Also sozusagen die romantische Interpretation von Romeo und Julia, tragischerweise umkommen. Und das droht ja in dieser Geschichte beinahe auch zu passieren. Hier spielt die Autorin natürlich genau mit diesen Ideen, sagt, und sie lässt halt ihre Heldin, das ist fast so ein bisschen so eine psychopathologische Seite. Sie lässt die halt an dieser Jugendliebe, an dieser Liebe auf dem ersten Blick festhalten, obwohl es dafür gar nicht so furchtbar viele Gründe gibt. Es gibt gar nicht so viele Begegnungen, es gibt gar nicht diese innigen Liebesschwüre, irgendetwas, was die aneinander fesselt, sondern es ist tatsächlich, es findet in der Fantasie der Wally statt und ein bisschen auch in der Fantasie des Josef, wobei dessen Innenleben wird da gar nicht so geschildert. Der nimmt sie dann nachher so wie er eine andere, gut aussehende.
Seine Halbschwester sagt, hast du mal geguckt, wie die dich anguckt?
Genau, so spitzen wir das dann in unserer Textfassung zu, dass er noch sogar noch ein bisschen auf die Sprünge geholfen bekommen muss. Jetzt entscheide dich.
Aber wie seid ihr jetzt ausgerechnet auf diesen Stoff, auf Gaia Wally?
Es sind sehr viele Frauen im Ensemble. Wie junge Frauen auch, dachten wir, könnte man mal einen Stoff machen, der eine Heldin, also eine Jugendliche, dann junge und ja, dann so halbwegs Erwachsene.
Eine widerspenstige, eine manchmal sehr brutal agierende, auch eine Heldin mit romantischem Innenleben, also da kommt eine Menge zusammen.
Da kommt eine Menge zusammen, genau, und das fanden wir eigentlich ganz gut. Mhm. Und dazu kommt noch, ist auch schön, mal eine Titelheldin zu haben. Und wie gesagt, da dürfen halt auch schon krasse Sachen passieren. Man sagt, ja, auch ganz, wenn man so konventionell denkt, ganz unweibliche Sachen. Und man sagt, ja, genau, die haut auch mal zu, wenn es denn sein muss. Und wenn, sobald sie dann körperlich stark genug ist, kriegt auch der Vater mal richtig eins, dass sie sich abgrenzen, dass sie kein Opfer ist. Aber sie hat natürlich auch ihre Krisen. Also sie sagte, wenn sie das Gefühl hat, oh je, jetzt habe ich eine Grenze überschritten, das macht man einfach nicht, dass man eine Scheune anzündet, das ist eine gefährliche Sache. Das kann ein riesiges Vermögen vernichten. Wenn der ganze Bauernhof jetzt abgebrannt wäre, wäre nicht so schön. Sie hadert auch mit sich und ihrer Rolle.
Wie gehen deine Darstellerinnen damit um? Die ja vielleicht auch Rollenbilder haben oder Erfahrungen aus ihrer Lebensgeschichte, aus anderen Ländern. Manche kommen aus Ruanda, Syrien, Kolumbien. Das ist ja eine sehr internationale Gruppe, die sich auch über das Theater vertraut macht mit Lebensumständen, die sie jetzt hier tagtäglich erleben.
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Wir reflektieren das gar nicht so besonders stark, deswegen kann ich da nur unzureichend Auskunft geben. Es ist sicherlich so, dass vielen der gerade jüngeren Akteuren, Akteurinnen, das gar nicht so klar ist, wie spektakulär der Stoff an vielen Stellen so ist. Naja, so macht man das halt einfach. Das wird gar nicht so stark problematisiert. Man sagt, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Menschenskind, ganz untypische Frau oder so. Da haben sich die Zeiten tatsächlich geändert. Das springt nicht mehr so sehr ins Auge und es gibt auch da gar keine Widerstände, dass man sagt, sowas kann ich gar nicht spielen oder sowas. Zumindest nicht so auf so einer Ebene, wo man sagt, da habe ich jetzt sehr viel drüber nachgedacht und irgendwie, das ist so gar nicht meins. In der praktischen Arbeit ist es natürlich dann manchmal schon auch so, dass man sagt, wenn jetzt eine junge Frau da so eine Szene spielen soll, wo sie jetzt irgendeinen Mann verprügeln muss, und sie sagt, das ist jetzt gar nicht so meins. Die Truppe nimmt das sehr sportlich und das wird dann einfach als sportlich-handwerkliche Herausforderung genommen. Wie macht man das jetzt einfach auf der Bühne am besten?
Oder so eine Situation, wenn sie in die Kneipe kommt, ne, jetzt mit dem ganzen Erbe und von allen Seiten angebaggert wird und sagt, lass mich gefälligst in Frieden. Mhm. Und wenn ich hier jetzt eine Kiste Bier trinke, los.
Tisch. Damit ist zum Beispiel die betreffende Darstellerin eher vertraut. Die spricht es eigentlich in dem Sinne nicht aus. Also wie gesagt, wir haben das jetzt gar nicht so dann irgendwie analysiert, sondern es ist halt so, man beschreibt die Szene und sie versteht das sofort. Sie bringt sozusagen das Verständnis schon mit und sie sagt, ja, hier komme ich rein, ich werde ein bisschen blöd angemacht und ich verwahre mich dagegen. Das wird auch mit einer großen Selbstverständlichkeit gemacht. Man sagt, das ist ja völlig klar, also auf so eine blöde Anmache reagiere ich natürlich irgendwie abweisen, weil ich sage, ich bin mir meines Status durchaus bewusst. Ich weiß, dass ich die Kneipe kaufen kann. Die können mich mal.
Power, Frauen mit Höhen und Tiefen, ne?
Genau, das ist nicht so sehr ein Problem. Glücklicherweise, würde ich sagen, ist das gar nicht so ein Thema.
Wie habt ihr das mit der Bühne gelöst? Mit kleinen Requisiten? Gibt es einen Raum, in dem sozusagen die Szenen wandern mit Zutaten? Da hat man die Kneipe, da hat man das dicke Gehöft, dann hat man die Station, wo sie bei einer Familie unterkommt für 2-3 Jahre. Also es gibt ja ganz verschiedene Punkte.
Genau, es gibt verschiedene Stationen, eben verschiedene Orte. Es ist so, dass es einen Einheitsraum gibt, der einfach durch das Spiel definiert wird. Verhalte dich jetzt so, als würdest du im Freien, im eisigen Bergwind stehen.
Behaupten wir sind irgendwo
Jetzt behaupten auf wir das einfach mal. Genau. schleicht mal heran, wie die Bergnebel. Jetzt materialisiert ihr mal irgendeinen Albtraum, einen Berggeist, der dich dazu verführen will, jetzt hier oben im Schnee einzuschlafen und zu sterben. Also solche Dinge. Es gibt tatsächlich nur ein einziges Versatzstück, so eine Art serielles Objekt. Das ist ein Holzhocker. Und zwar jeder Akteur, jede Akteurin hat einen Holzhocker, einen eigenen, und der markiert Raumgrenzen, der markiert die Spielfläche, der wird eingesetzt, um verschiedene Orte zu thematisieren. Der kann zur Kirchenbank werden, der kann zur Sitzbank werden, wo die Frauen abends sich in der Spinnstube treffen und sich gruselige Geschichten erzählen und solche Dinge. Sonst gibt es aber bislang nichts.
Und es gibt eben auch die Moridaten-Erzählerinnen, die sowieso jede Szene auf ihre Weise betrachten und auch kommentieren und sich gegebenenfalls natürlich auch einmischen können. Ne?
Genau, die dann
so geht's nicht
korrigierend eingreifen, zumindest einfach mal so das Terrain für die nächste Szene bereiten.
Aber aus dem Szenario heraus, wo eben diese Geierwalli von allen möglichen Seiten betrachtet und kommentiert und miterlebt wird, ergibt sich dann auch wieder so ein Feld von Gerüchten, Spekulationen. Was stimmt davon wirklich? Was ist jetzt überzeichnet? Also Bild oder das Porträt dieser Frau permanent changiert.
Es ist ja ohnehin so, dass dieser Erzählrahmen schon klar macht, da ist mal was passiert. Wir wissen nicht genau, ob es authentisch ist. Wir finden es aber interessant genug, um es euch jetzt zu erzählen.
Und wir erzählen es euch so, wie wir meinen, dass wir das gerne möchten.
Genau, so wie es uns Spaß macht oder wir denken, dass es euch Spaß macht. Da ist ja so ein bisschen was Merkantiles auch dabei, wenn man die Schausteller- oder Schauspielertruppe betrifft.
Ja, wir machen hinterher mit dem Hut rumgehen müssen. Genau. Hat es euch gefallen, dann seid so nett und spendet einen Obolus. Wir ziehen nächste Woche 3 Dörfer weiter und da müssen wir das Gleiche nochmal stemmen.
Genau, und wenn wir merken, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer da anders drauf sind, dann erzählen wir die Geschichte auch ein bisschen anders. Wenn man sagt, oh, wir würden gerne ein bisschen mehr weinen, dann spielen wir die traurigen Sachen ein bisschen stärker aus. Und wenn man das Gefühl hat, oh, die sind jetzt sehr amüsierwütig, die wollen jetzt wirklich unterhalten werden, die wollen sich jetzt mal auf die Schenkel klatschen, dann spielen wir das eben anders. Also das wird zwar dann de facto so nicht sein, aber der Gedanke spielt natürlich mit, dass man sagt, naja, wir haben unsere Geschichte, aber ihr habt auch ganz bestimmte Bedürfnisse und das machen wir. Und das spiegelt ein bisschen auch die Situation der Autorin auch wieder, die natürlich eine spannende Geschichte vorgefunden hat, die ja auf einen authentischen Fall, einen historisch verbürgten Fall zurückgeht, aber es natürlich so hält, dass sie das Buch für eine bestimmte Leserschaft dann geschrieben hat. Sie formt diese Geschichte. Ja, sie versucht ganz bestimmte Wirkungen zu erzielen beim Leser, bei der Leserin. Also da ist auch eine gewisse Korruption des Stoffes oder des
Spannend, Dramatik.
Ja, genau, sie spitzt dann zu. Genau.
Ein bisschen so. Tragödie.
Genau, und dann sind auch so wildromantische Szenarien, der nächtliche Wald über der Schlucht und solche Dinge, das breitet die Wilhelmine von Hillern schon sehr aus.
Großes Spektakel im
Allgemeinen. Ganz großes Spektakel. Genau, es ist auch deswegen gar nicht so verwunderlich, dass genau dieser Stoff schon sehr bald nach Erscheinung des Buches zu einer großen veristischen Oper geworden ist. Guido Catalani hat eine Oper gemacht, die 1892 in Mailand rausgekommen ist und die auch als der Inbegriff der großen mitreißenden Oper galt. Also es ist tatsächlich so, dass das kein Machwerk war, das dann von den Kritikern verrissen wurde, sondern sowohl beim Publikum als auch bei den Fachleuten super gut ankam. Sie wird heute nicht mehr so viel gespielt, La Vallée, aber war tatsächlich ein Riesenerfolg und hatte sehr, sehr prominente Fürsprecher. Ich glaube, sogar der berühmte Dirigent Arturo Toscanini fand, dass das eigentlich die beste Oper ist, die er kenne. Und die Wilhelmine von Hillern hat aus diesem Buch selber 5 Jahre nach Erscheinen ein Theaterstück gemacht, das Herr Fontane sehr positiv besprochen hat. Und zwar noch über Werke anderer Autoren gestellt hat. Und gesagt hat, das hat dramatische Kraft, das ist toll. Der das in einer Aufführung 1881 in Berlin gesehen hat und besprochen hat als Theaterkritiker.
Und funktioniert immer noch als Filmstoff.
Genau, funktioniert immer noch als Filmstoff. Natürlich mehr oder weniger verformt. Es hat in den späten 80er Jahren erschienen eine krasse Parodie vom Walter Bockmeier irgendwie gegeben. geschrieben. Es bietet sich auch an, das sozusagen zu verhonepiepeln. Ne? Alle diese großen Gefühle, diese eindrucksvollen Szenen, sagen das Effektvolle, das Theaterhafte, sozusagen als komisch, abstrus irgendwie rauszustreichen oder als Vehikel zu benutzen, um was völlig anderes zu erzählen. Also in dem Fall auch was von sexueller Befreiung. Und genau, da hat sich auch eine queere, heute würde man sagen, queere Community auch irgendwie mit präsentiert und gesagt hat, der ganze Film ist ein lustig, anarchischer Emanzipationsspaß. Unsere Anliegen einem breiten Publikum auch vorführt. Dafür hat dieser Stoff halt auch mal gedient. Und wir haben jetzt doch versucht, das bisschen wieder auf diesen Kern zurückzuführen, also ohne den pathetischen literarischen Schwulst, den es in diesem Roman auch gibt.
So befremdend sind Geschichten von prügelnden Vätern, Zwangsehe, Ausbruchsversuchen.
Nee. Eigentlich gar nicht. Also es mag uns in unserem, die wir jetzt sozusagen auch von einer ganz bestimmten sozialen Warte, mit einer bestimmten Bildung und Prägung irgendwie drauf gucken, auch irgendwie befremdlich erscheinen. Aber wenn man sich in der Welt umtut, sieht man, das ist eigentlich mehrheitlich der Fall.
Da ist eine Menge Stoff drin, wenn man denn jetzt
definitiv
mal so zerpflückt.
Definitiv. Das ist so. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man das dann eben quasi nicht parodiert, sondern sagt, nee, wir nehmen das jetzt mal ernst.
Und,
wir sagen,
und es ist nicht per se romantischer Kitsch.
Genau, also zumindest hinter diesem Kitsch entdeckt man noch etwas, was doch auch bedeutungsvoller ist. Das ist nicht alles sentimental und rührselig, sondern da werden schon auch die wirklich harten Sachen benannt. Die Autorin hält das eigentlich ganz gut in der Balance. Also, dass sie die Bedürfnisse eines sentimentalen Lesers, einer gefühligen Leserin bedient, aber doch auch
subkutane Baustellen,
genau,
aufmacht. Also auch was zum Wiederentdecken.
Ich finde ja, der Titel klingt ja unmöglich, weil man denkt, da ist ja die Parodie schon eingeschrieben, die Geierwalli. Ist natürlich im Ursprung nicht so gemeint, das ist also nicht lustig gemeint, sondern es ist dieser halb spöttische, aber doch auch irgendwie ehrenvolle Name dieser Walburga Strominger.
Die Frau, die sich getraut hat, als junges Mädchen so einen monströsen Hang hochzuklettern und sich unter Lebensgefahr an dieses Nest dran zu trauen. Und diese Geier unter den Arm zu klemmen.
Genau, und das verschafft ihr zusätzlich übrigens auch Respekt, dass man sagt, die hat dieses Tier domestiziert, das hört auf sie. Wenn sie diesen Vogel pfeift, dann kommt der. Ist ja schon auch ein gefährlicher Raubvogel. Sehr eindrucksvoll, wenn der ausgewachsen ist. Und dass man sagt, irgendwie, damit hat sie sich auch irgendwie ein besonderes Attribut angeschafft.
Und sie hat sich in Lebensgefahr begeben.
Genau, das ist diese Urgeschichte, aber auch so, wenn sie jetzt mit dem Geier irgendwie auf dem Arm, auf der Schulter, der begleitet sie einfach, der fliegt immer über sie weg, er folgt ihr und sie hat dieses Tier im Griff, das macht schon Eindruck auch und das schafft auch irgendwie Unbehagen. Das ist auch so, schon noch so, dass ein paar Leute sagen, also unter anderem auch der Pfarrer wertet dieses Teufelsvieh los.
Habt ihr da so einen imposanten stilisierten Vogel?
Überhaupt nicht. Das müssen die Akteure machen.
Den darf man sich vorstellen, ja?
Den darf man sich vorstellen. Ja, der wird auch manchmal dargestellt. Da kniet sich dann einfach mal jemand hin und macht mal Kra.
Hält die Stellung. Das ganze
der Geier hält die Stellung.
Hat das letzte Wort, Kra?
Hat er nicht. Er entschwindet ein bisschen aus der Geschichte, verblasst ein bisschen. Je mehr dann doch auch der Bärenjosef wieder sichtbarer der wird, desto mehr verschwindet der Geier. Das ist im Roman auch so. Also die Walli schenkt dann diesem Tier auch die Freiheit. Das erzählen wir allerdings nicht nochmal explizit. Also das wäre so ein angeklebter Schluss, das machen wir nicht.
Sobald sich irgendeine Happy-End-Lösung ankündigt, zieht sich der Geier zurück.
Genau, der ist dann einfach auch gar nicht mehr so Thema. Beziehungsweise, ich fand es ganz interessant, das einfach so im Ungefähren zu belassen, sodass man sich vorstellen kann, naja, der Josef muss die Walburga Strominger auch mit diesem irgendwie unheimlichen Tier, die tierhafte Seite der Walburga, die muss er einfach akzeptieren.
Das tut ist er so. Ja auch. Genau. Eier sein soll erfüllt und
richtig.
Kann abheben.
So ist es.
Na dann, auf gutes Gelingen.
Danke, Tina.